Willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Erst die CDU, dann die CSU. In dieser Woche haben beide mal so richtig ausgeteilt gegen ihren gemeinsamen Koalitionspartner SPD. Das waren heftige Töne. Der Frust bei der Union über den Seitensprung der SPD als Juniorpartner der Linkspartei in der Thüringer Landesregierung sitzt tief. Und dann umgarnte die Kanzlerin auch noch die Grünen. Die SPD keilt nun zurück, Merkels CDU sei eine Schrumpfgröße, so SPD-Fraktionschef Oppermann. Das kann ja heiter werden. Nach nur einem Jahr der Großen Koalition beginnen schon die Absetzbewegungen im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017. Über den Unionsfrust Sabine Rau.
Nochmal mit Nachdruck über den Koalitionsvertrag. Genau, Ordnung muss sein. Strahlende Harmonie. Herzliches Einvernehmen, gerade mal ein Jahr her. Regieren auf Augenhöhe, aber nicht zu schnell. Mindestlohn, Rente mit 63, das passt nicht jedem. Und dann auch noch das. Kein Unfall, sondern Kalkül. Jetzt reicht's. Die Teflon-Kanzlerin kann auch anders mit der SPD.
Sich als linke, stolze Volkspartei in die Juniorrolle unter Führung der Linkspartei zu begeben, wie viel kleiner will die SPD sich eigentlich noch machen?
Das kommt hier gut an. Und die getreuen Hintersassen legen fleißig nach.
In Thüringen die SPD zur Splitterpartei zu machen und den Linken den roten Teppich ausrollen und dann in Berlin behaupten, mit Wagenknecht und Gysi werde man nie regieren. Wer soll das noch glauben?
Und es kommt noch besser. Ramelow-Macher, das gilt ihm. Große Töne konnten sie immer schon gut bei der CSU.
Wir sind koalitionstreu, aber blöd sind wir nicht.
Schluss jetzt, aber das musste mal gesagt werden.
In Goslar begrüße ich jetzt den SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler Sigmar Gabriel. Guten Abend, Herr Gabriel.
Guten Abend, Herr Dettendorf.
Herr Gabriel, bei Schwarz-Gelb waren es Gurkentruppen. Bei der Großen Koalition sind es nun eine bankrotte Volkspartei, SPD und eine CDU-Schrumpfgröße. Ist diese Große Koalition jetzt schon bankrott?
Ja, ich fand die Wahlkampfreden, die auch Frau Merkel und ihr Generalsekretär da gehalten haben, jetzt nicht besonders klug, weil wir sind jetzt ein Jahr im Amt. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir vernünftig arbeiten. Mhm. Und ehrlich gesagt ist die Lage in Europa und in Deutschland auch zu ernst, als dass die Bundesregierung jetzt mit dem Wahlkampf beginnen sollte.
Ist das Vertrauen jetzt in die Kanzlerin und in ihren Koalitionspartnern nach dieser Woche etwas angekratzt?
Nein, das glaube ich nicht. Das war ja auch untypisch für Frau Merkel. Normalerweise macht sie sowas nicht. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass man auch in der CDU auf Parteitagen so reden muss. Aber es sollte sich eben auch jetzt nicht wiederholen. Wir haben genug zu tun. Schauen Sie sich an, wie die Lage in Europa ist. Wir haben 26 Millionen Arbeitslose. Wir haben die Krise in Russland und der Ukraine und wir haben auch in Deutschland genug zu tun. Ich glaube, dass Menschen erwarten, dass eine Regierung vernünftig miteinander arbeitet. Und wenn ich mir jetzt den CSU-Parteitag am Wochenende angesehen habe, dann war das ja vergleichsweise harmlos. Da habe ich auch schon anderes erlebt.
Parteifreunde von Ihnen sagen, wir wollen uns als SPD ja nicht so behandeln lassen von der Kanzlerin, wie sie das mit der FDP getan hat. Das sehen Sie auch so.
Das geht auch gar nicht, weil die FDP mit der CDU und der CSU ja einen völlig unverbindlichen Koalitionsvertrag geschlossen hat. Den Fehler haben wir nicht gemacht. Ich gebe zu, das gibt heute manche in der CDU/CSU, die sich darüber ärgern. Aber so ist es nun mal. Wir haben sehr konkret beschrieben, was wir tun wollen. Und bislang haben wir auch alles miteinander vertrauensvoll umgesetzt. Also ich denke, das wird sich auch wieder normalisieren.
Herr Gabriel, auf dem Parteitag hat die Kanzlerin ja auch Signale so für Koalitionsoptionen gegeben, zum Beispiel an die Grünen. Stehen Sie dann am Ende dieser Zeit nicht irgendwie alleine da? Mit Rot-Grün wird es vielleicht nicht reichen. Rot-Rot-Grün wollen Sie nicht. Bleibt nur der Oppositionsführer Gabriel.
Also, das ist in 3 Jahren. Kein Mensch weiß von heute an gerechnet, wie da die Lage ist. Ich finde, wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, mindestens 2-3 Vierteljahre davon vernünftige Arbeit zu machen. Da werden wir sehen, welche Mehrheitsverhältnisse es gibt. Und wenn Frau Merkel mit den Grünen eine Koalition anstrebt, dann soll sie das öffentlich sagen. Dann werden sich alle anderen, auch die Wähler, darauf einrichten. Ich vermute, dass es viele gibt, die dann ein bisschen Sorge haben um den Industriestandort Deutschland. Aber ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt über solche Spekulationen lange nachzudenken. Wie gesagt, wir haben genug zu tun.
Herr Graber, Sie haben ja bisher in der Koalition eigentlich alles erreicht von der SPD, was Sie wollten. Rente mit 63, Mindestlohn. Das heißt, Sie haben sehr stark auf sozialpolitische Themen gesetzt. Jetzt sagen Sie, ich will meine Partei mehr wirtschaftspolitisch ausrichten, wirtschaftsfreundlicher machen. Glauben Sie, dass die Wähler Ihnen das jetzt abnehmen? Ist das glaubwürdig?
Also ich glaube, es geht, wenn ich erstmal was korrigieren darf, wir haben keine Rente mit 63, sondern wir haben eine Rente nach 45 Versicherungsjahren. Dann dürfen Sie mit 63 ohne Abzüge gehen. Und das finde ich auch angemessen, wer so lange gearbeitet hat. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass es nicht und nie darum gehen darf, Wirtschaft und soziale Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Das ist auch nicht die Tradition in Deutschland. Soziale Marktwirtschaft heißt eben, dass man sich um wirtschaftlichen Erfolg kümmern muss und gleichzeitig darum bemühen muss, dass alle Menschen daran teilhaben. Das ist oft in Deutschland nicht so. Zum Beispiel grenzen wir immer noch viel zu viele Menschen im Bildungswesen aus. Und gerade Alleinerziehende haben es in Deutschland ziemlich schwer. Es gibt da eine Menge zu tun, aber man darf nicht Wirtschaft und soziale Sicherheit gegeneinander ausspielen.
Und wie erklären Sie sich, dass trotz Ihrer Erfolge die SPD immer noch bei 25% liegt und nicht mehr?
Ich glaube, im letzten Wochenende waren wir schon mal bei 26%. Also das hat erstens was damit zu tun, dass, ich bin da vielleicht ein bisschen gelassener als manch anderer. Das hat erstens was damit zu tun, dass Menschen ja skeptisch darüber sind und erst mal gucken wollen, ob eine Partei auch für eine längere Sicht sowas durchhält. Zweitens, viele der Dinge sind noch gar nicht angekommen. Und drittens, ja, es stimmt, die SPD wird auch sich moderneren Themen noch mal öffnen müssen. Die Frage, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft im Zusammenhang mit Digitalisierung? Wie geht es jungen Familien zwischen 30 und 50, die Leistung im Beruf und in der Kindererziehung bringen sollen? Was ist mit dem Thema innere Sicherheit? Das sind Themen, denen wir uns auch zuwenden müssen. Und ich bin sicher, dann wird es auch mit den Prozenten besser. In der Politik, finde ich, sind wir schon ziemlich gut.
Schönen Dank erstmal bis hier. Wir reden gleich weiter. Pegida, diese selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Diese gefährlich diffuse Bewegung hat die führenden politischen Köpfe in Bund und in den Ländern kalt erwischt. Für die einen sind sie Neonazis in Nadelstreifen, für die anderen teilweise Ausdruck einer Unzufriedenheit mit der Politik insgesamt. Und wieder andere, wie die AfD, unterstützen ganz offen Positionen und demonstrieren mit Pegida. Doch wer sind diese Demonstranten? Warum gehen sie jetzt so geballt auf die Straße? Und das nicht nur im Osten des Landes. Einige Befürchtungen der Demonstranten müsse man ernst nehmen, so Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Eine Analyse der Pegida-Proteste von Jochen Gräbert.
Wir sind das Volk, rufen sie in Dresden. Doch anders als vor 25 Jahren wollen diese Demonstranten nicht auf, sondern zumachen. Protestieren gegen vermeintliche Überfremdung. Ihr Frontmann, ein vorbestrafter Einbrecher, Lutz Bachmann, macht Stimmung gegen ausgerechnet kriminelle Ausländer und gegen eine vermeintliche Islamisierung Europas. Empörung bei der Politik.
Dumpfe Ausländerfeindlichkeit.
Widerlich.
Nazis in Nadelstreifen.
Rechtsextreme.
Unverschämt und widerlich, so geißelten Politiker zunächst die Proteste in Dresden. Doch so eindeutig ist die Lage hier nicht. Die Plakate artig formuliert. Das Publikum hält sich für unverdächtig.
Das sind keine Rechten. Das sind ganz normale Leute. Wie jeder, Sie und ich auch.
Ich bin kein Arbeitsloser, der hier Frust ablässt. Also ich bin Geschäftsführer einer Firma. Habe jede Menge Arbeitslose eingestellt. Also ob ich jetzt bürgerliche Mitte bin oder wie, ist es mir jetzt erstmal original. Ne?
10.000 Leute, die können nicht alle vom rechten Rand kommen, sagt doch Petra Sitte von der Linkspartei.
Und vor dem Hintergrund müssen wir es vor allem und auch analysieren unter dem Blickwinkel, was sind das für Menschen, die kommen immerhin mitten aus der Gesellschaft. Und das muss uns beunruhigen.
Zumal die Dresdner gegen etwas protestieren, das es dort kaum gibt. In Sachsen leben knapp 3% Ausländer.
Naja, für Sachsen ist das wahrscheinlich ganz so prekär im Moment noch nicht, aber man hört eben viel von drüben, aus den alten Bundesländern.
Paradox. Je weniger Ausländer, sagen Experten, desto feindseliger die Stimmung.
Zu DDR-Zeiten gab es kaum Zuwanderung, folglich gab es auch kaum Erfahrungen, schon gar nicht mit Leuten, die mitten unter einem leben. Und was man nicht kennt, davor hat man eben Angst.
Und viele fühlen sich offenbar übergangen. Laut Umfragen sagen 2/3 der Deutschen, die Regierung nehme ihre Sorgen nicht ernst genug.
Es gibt eine große Lücke im öffentlichen Diskurs, nämlich darüber, wie weit wir eine Einwanderungsgesellschaft sein wollen, welche Art von Integrationspolitik nachhaltig funktionieren würde. Und in diese kommunikative Lücke hinein ist die Pegida-Bewegung gestoßen.
Auch in westdeutschen Ländern gibt es inzwischen Pegida-Nachahmer. In Bayern die Bagida, in Darmstadt, in Bonn und in Düsseldorf die Dügida. Deutsche Presse, halt die Fresse, skandieren sie dort. Aber Massen sind hier nicht unterwegs, ein paar hundert waren es in Düsseldorf. Und anders als in Dresden, vor allem rechter Rand, kaum bürgerliche Mitte. Obwohl hier doch viel mehr Migranten leben.
Wahrscheinlich ist im Westen auch der Vorbehalt gegen Einwanderung, sind auch die Sorgen, ob der Transformation der Gesellschaft in eine Einwanderungsgesellschaft nicht so groß wie im Osten. Infolgedessen wäre meine Prognose, es wird sehr stark ein ostdeutsches Phänomen bleiben.
Immerhin, in Dresden waren auch 9000 Gegendemonstranten unterwegs. Doch wie schmal der Grat ist, auf dem über Zuwanderung gestritten wird, hat sich erst vorgestern im fränkischen Worra gezeigt. Bei einem Anschlag auf geplante Flüchtlingsunterkünfte brannten 3 Häuser vollständig aus. An den Wänden Hakenkreuze.
Herr Gabriel, nach diesem Beitrag, muss man da nicht sagen, hat die Politik die Sorgen vieler Bürger einfach nicht ernst genommen?
Ach naja, also ehrlich gesagt, mich erinnert das, was wir da sehen, auch ein bisschen daran, was wir ja schon im Umfeld der Veröffentlichung des damaligen Buches von Herrn Sarrazin erlebt haben. Viele stürzen sich auf das Thema, weil es diffuse Ängste vor islamischer Überfremdung gibt. Manchmal ist es auch schwierig, dagegen etwas zu sagen, weil es sich oft um Gefühle, um Emotionen handelt und die Argumente, die Fakten kaum eine Rolle spielen. Trotzdem, man darf nicht alle, die da demonstrieren, einfach so als Neonazis abtun. Aber die, die demonstrieren und keine Neonazis sind, die müssen sich auch von den Neonazis distanzieren. Denn die, die da die Organisatoren sind, das sind zum Teil Vorbestrafte. Ja. Da laufen Leute aus der Naziszene mit. Also man darf nicht alles in einen Topf werfen. Aber man muss auch aufpassen, dass man sich nicht mit den falschen Leuten gemein macht.
Herr Gabriel, liegt das aber nicht auch daran, dass alle Bundesregierungen eigentlich in den letzten Jahren nie erklärt haben, wir sind ein Einwanderungsland. Was ist Einwanderungspolitik? Ist da nicht auch ein Wort mehr der Kanzlerin jetzt gefordert?
Also ich glaube, dass Sozialdemokraten in ihrer Regierungszeit immer gesagt haben, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das kann man auch jeden Tag auf der Straße sehen. Aber man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt den Teil, der jetzt häufig zu uns kommt, die flüchten, weil in ihren Herkunftsländern Krieg und Bürgerkrieg und Elend herrscht. Ich glaube, dass wir ganz schnell versuchen müssen, all denen, die da kommen, Ausbildung und Arbeit zu geben, damit sie sich hier integrieren. Die Politik, die in der Vergangenheit gerade diesen Flüchtlingen Arbeit und Ausbildung verweigert hat, die ist sicher gescheitert. Und dann gibt es einen zweiten Teil. Deutschland hat eine dramatische demografische Entwicklung vor sich. Wir werden nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn wir auch Zuwanderung gezielt bekommen. Und da müssen wir uns darum kümmern, dass auch die Richtigen kommen, die wir bei uns brauchen und die sozusagen hier auch arbeiten können. Insgesamt braucht die Gesellschaft aber eine Klarheit darüber, dass wir hier nicht nur irgendwie so ein zufälliges Siedlungsgebiet sind, wo unterschiedlichste Kulturen sich ansiedeln, sondern wir sind ein gemeinsames Land, das sich gemeinsam entwickeln soll. Das muss die Kultur sein, die Politik auch ausstrahlt.
Sachsens Ministerpräsident Tillich will in einen Dialog treten mit den Pegida-Demonstranten. Ist das der richtige Weg?
Also ich glaube, dass es Sinn macht, zumindest mit denen zu reden, die Sorgen haben, aber die keine Neonazis sind. Und ich fand die Initiative, die dort zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung gemacht hat, vernünftig. Allerdings haben sich die Organisatoren dann geweigert, dahin zu kommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube, wir müssen noch etwas Zweites tun. Die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, vielleicht nicht gerade in Dresden, da gibt es gar nicht so viele, aber in anderen Städten, die müssen ja von den Städten und Gemeinden aufgenommen und versorgt werden. Die Städte und Gemeinden sind mit dieser Aufgabe oftmals überfordert. Sie haben gar nicht das Geld dafür und die Personalkapazitäten. Und jetzt passiert folgende Gefahr, dass die Städte und Gemeinden das machen müssen. Man kann aber 1 Euro nur einmal ausgeben. Und dann fehlt das Geld an dem, was Menschen in ihrer Heimat besonders schätzen. Kulturförderung, Sportförderung, Jugendförderung, soziale Angebote, Schulen, Kindergärten. Und die Kommunen darf man nicht in diese Zwangslage bringen lassen, dass quasi die Heimat vor die Hunde geht, die Menschen sich im wahrsten Sinne des Wortes heimatlos fühlen, weil Städte und Gemeinden verwahrlosen. Und deswegen glaube ich, der Bund muss helfen, und das tut er jetzt auch mit 1 Milliarde gemeinsam mit den Ländern, verwahrloste Städte und Gemeinden, die produzieren verwahrloste Köpfe und Seelen, und das muss man verhindern.
Schönen Dank nach Goslar, Sigmar Gabriel.
Bitte.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Während in Deutschland geplante Flüchtlingsheime von vermutlich Rechtsradikalen angezündet werden, wächst die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien weiter und weiter. Ihre Lage ist katastrophal. Die Zeltlager in den Nachbarstaaten Syriens sind überfüllt, die Länder mit der Situation überfordert. Wie sehen die Perspektiven dieser verzweifelten Menschen aus? Was erwarten sie von Europa und von Deutschland? Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hat diese Woche die Flüchtlingslager besucht. Hans Jessen hat sie begleitet.
Zelte, Container, Baracken. Zaatari in Jordanien ist das zweitgrößte Flüchtlingslager der Welt. 82.000 Menschen leben hier, nahe der Grenze zu ihrer syrischen Heimat. Die Mehrzahl der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. Die grüne Fraktionschefin erlebt den Idealfall, eine UNICEF-Schule. Etwa die Hälfte der Lagerkinder besucht den Unterricht, wo es nicht nur ums Lernen geht. Schule bringt Normalität, Schule bringt Hoffnung, Schule lässt Kinder Abstand finden zum Horror, den sie in Syrien erlebten. Zumindest stundenweise können die Kinder so in ihrer eigenen Welt leben und auch ihre Mütter sollen ein Stück Normalität erfahren. Im Lager ein Supermarkt, wo die Frauen selbst entscheiden, welche Lebensmittel sie kaufen. Per Chipkarte, die von Hilfsorganisationen mit kleinen Beträgen aufgeladen werden. Ein Modellversuch. Im Supermarkt fühlen sie sich wie normale Menschen, nicht als Flüchtlinge abgestempelt. Ihnen wird ein Stück Würde gegeben. Ohne internationale Hilfsorganisationen könnte Jordanien die Aufgabe niemals bewältigen. 80.000 Flüchtlinge allein in Zaatari sind so viele Syrer, wie ganz Deutschland bislang aufnahm. Noch dramatischer ist die Lage im Libanon. Kein Land der Welt beherbergt mehr syrische Flüchtlinge. Die grüne Delegation besucht Shatila am Rande Beiruts, ein Palästinenserlager, in das nun auch Syrien-Flüchtlinge strömen, die Ärmsten der Armen. Und auch hier wird versucht, den Kindern Schutzraum zu geben. Von den Schülern wird Katrin Göring-Eckardt herzlich begrüßt. Auch diese Schule wird mit deutscher Hilfe finanziert. Und dafür bedanken sich die Kinder.
Really, your kind efforts will be highly appreciated.
Hinter der Momentaufnahme einer fröhlichen Schulklasse verbirgt sich soziales Drama. 2 Millionen Flüchtlinge auf 4 Millionen Libanesen, das überfordere Staat und Gesellschaft, erklärt der Sozialminister an den deutschen Gästen. Die massive Präsenz der Syrer führt zu Spannungen und Sicherheitsproblemen im Libanon. Daraus erwächst auch die Gefahr terroristischer Vereinigungen. Die Fahrt geht weiter in die Beka-Ebene nahe der syrischen Grenze. Hier hausen Flüchtlinge in Hunderten von kleinen Zeltlagern wie diesem. Alle paar Wochen kommen Mediziner einer privaten deutschen Hilfsorganisation vorbei.
Wir geben natürlich kostenlose Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig geben wir aber auch einfach, haben wir ein offenes Ohr. Wir kommen regelmäßig und betreuen die Leute und sie merken, dass sie nicht vergessen werden.
Die Lager stehen auf privatem Grund, wofür die Flüchtlinge zahlen müssen. Um das Geld aufzubringen, arbeiten Frauen und Kinder illegal in der Nachbarschaft. Auch in diesem Lager versucht UNICEF mit einer Zeltschule Schutzraum für Kinder zu schaffen. Für die grüne Fraktionschefin ist nach dem Besuch klar:
Das Entscheidende wird sein, dass wir mehr Geld zur Verfügung stellen in Deutschland, aus Europa, dass wir dafür sorgen, dass diese Kinder in eine Schule kommen, dass sie eine ordentliche Unterkunft haben, dass es Wasser gibt, dass es medizinische Versorgung gibt. Wenn man das hier sieht, dann bricht es einem das Herz. Und wenn man das hier sieht, dann muss man klar sagen, das müssen wir ändern, das können wir auch ändern.
Die Hälfte der Syrien-Flüchtlinge sind Kinder. Sie brauchen Betreuung, Schutz und Erziehung. Gelingt das nicht, wächst eine verlorene Generation heran. Millionen von Menschen ohne Perspektive, anfällig vielleicht auch für radikale Versprechungen.
Das war's für heute und für dieses Jahr. Nächsten Sonntag an dieser Stelle schon das Weihnachtsprogramm des Ersten. Den nächsten Bericht aus Berlin gibt es wieder am 11. Januar im nächsten Jahr, dann mit Reinhard Becker. Von uns allen aus dem ARD-Hauptstadtstudio schöne Weihnachtstage und kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss.